Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler- und Vermittler-Podcast. Mein Name ist Nicolas Vogt und ich freue mich, dir heute wieder besondere Insights liefern zu dürfen. Es soll um die Pflegeversicherung gehen und da habe ich mir jemanden eingeladen, die es wissen muss. Silke Karsten ist gelernte Krankenschwester, war über 20 Jahre in der ambulanten Pflege tätig und ist heute als Gutachterin für den medizinischen Dienst Nord tätig. Und mit ihr möchte ich mal darüber sprechen, wie die Pflegebegutachtung abläuft, wo da die Fallstricke sind und wie wir auch als Makler da unterstützen können, weil mein Eindruck ist der, dass das Thema Pflege auch von den Maklern leider sehr stiefmütterlich behandelt wird, einerseits, andererseits aber halt ein existenzielles Thema ist. Und viele Kollegen haben so das Thema im Kopf, ich kriege das nicht an den Kunden, der hört mir da nicht zu. Ich glaube, dieses Brett ist eher im Kopf des Maklers und weniger im Kopf des Mandanten. Und weil wir selbst bei der WBV da sehr hohe Durchdringungsraten bei der Pflege haben, eventuell liegt das eben am Background, dazu später mehr. Und da wollen wir heute einfach Mehrwert liefern, damit du für dein tägliches Business vielleicht auch das Thema Pflege besser transportiert bekommst, weil du einfach mehr Hintergrundwissen zur gelebten Praxis im Leistungsfall hast. So, das waren jetzt ganz viele Worte vorab, aber jetzt lassen wir erstmal dich zu Wort kommen, liebe Silke. Hier herzlich willkommen im Makler- und Vermittler-Podcast.
Ja, schönen guten Morgen, Nico. Ja, ich bedanke mich für die Einladung, für das Gespräch und freue mich auf unser Gespräch und bin schon ganz gespannt.
Das bin ich allerdings auch und das Besondere bei dir ist ja noch, du bist nicht nur Gutachterin des medizinischen Dienstes, sondern seit 3 Jahren auch bei einem Versicherungsmakler tätig, bei den Küstenberatern. Und das ist natürlich nochmal eine Besonderheit, weil du auch unsere Situation kennst aus der Beratung. Aber was ich gerne von dir eingangs wissen würde, wie war denn so dein Werdegang, wie bist du denn zur Begutachtung? Also zur Gutachterin des medizinischen Dienstes geworden?
Ja, wie ist mein Werdegang? Wie gesagt, du sagtest ja schon eingangs, ich bin gelernte Krankenschwester. Ich bin circa 20 Jahre in der ambulanten Pflege tätig gewesen und habe da natürlich sehr viel kennengelernt, wie ich angefangen bin in der ambulanten Pflege. Da gab es noch keine Hilfsmittel, sprich Pflegebetten oder Lifter zum Mobilisieren. Wir sind halt noch in die Betten gestiegen und haben die Menschen gehoben und das über Jahrzehnte und ich bin dann praktisch zum medizinischen Dienst gekommen, weil einfach meine Gesundheit nicht mehr mitgemacht hat. Meine Schultern, mein Rücken. Und da habe ich mir überlegt, was kannst du machen? Und bin dann habe das Glück gehabt, beim medizinischen Dienst damals angenommen zu werden. Und mache also seit circa 10 Jahren jetzt Pflegegutachten.
Wie viele Gutachten machst du dann so im Jahr?
Also im Jahr kann ich das schlecht sagen. Also ich mache jetzt so circa in der Woche 10 Gutachten. Hab so meine 2 Gutachtentage. Also das sind auch mal weniger. Also ich bin selbstständig tätig als Pflegegutachterin und es gibt eben viele Absagen durch eben Krankheit oder den Angehörigen passt der Termin nicht oder so. Dann sind es eben auch mal nur 2, 3 oder 4 Gutachten. Also das ist immer unterschiedlich, aber so meistens so zwischen 5 und 10 Gutachten in der Woche, das mache ich dann schon.
Aber da kann man, wenn man das auf 10 Jahre hochrechnet, von sehr viel Praxiserfahrung ausgehen.
Oh ja,
und es gibt ja immer wieder so Gerüchte, die Gutachter, die müssen dann auch gucken, dass sie eine möglichst niedrige, damals noch Pflegestufe, heute Pflegegrad begutachten und dass man da sich darauf vorbereiten soll. Wie ist das denn in der Praxis? Wie sind denn da einerseits die Vorgaben für euch in der Begutachtung? Andererseits, wo sind denn da tatsächlich die Fallstricke für die betroffenen Familien?
Also wir haben Vorgaben insofern, dass wir eine Begutachtungsrichtlinie haben, an die wir uns zu halten haben. Da ist natürlich genau definiert, viele Situationen beschrieben, an die wir uns einfach halten müssen. Und es ist also definitiv nicht so, dass ich jetzt die Vorgabe habe, so Frau Karsten, jetzt haben wir den April, 10% von den Gutachten, die Sie fahren, da bitte kein Pflegegrad. Das ist in keinster Weise so und das wird auch nirgendwo so praktiziert. Wie gesagt, wir haben unsere Vorgaben, an die wir uns halten müssen. Und das ist natürlich immer, ich sag mal, die Wahrnehmung der der Betroffenen und der Angehörigen ist ja immer eine andere, was ich auch gut nachvollziehen kann. Ne, ich gebe mal ein Beispiel. Viele Menschen sind der Meinung, wer am Rollator geht oder nur noch am Rollator gehen kann, hat schon einen Anspruch auf einen Pflegegrad und fühlt sich entsprechend beeinträchtigt. Es ist aber unsere Vorgabe, wer an einem Rollator, das ist ein Hilfsmittel, das gestellt wird, wer an einem Rollator sicher gehen kann, der hat da auch keinen Hilfebedarf, ne, den ich werten kann. Das ist, und so gibt es da, so zieht sich das durch das Ganze, durchs Bewegen, durchs Aufstehen, zu Bett gehen. Wer da das alleine kann, hat keinen Hilfebedarf. Wenn es denn mal ein bisschen, ach, das zieht mal hier und da, das sagen mir dann ja auch viele, ach, ich komme so schwer ins Bett, dann lasse ich mir das zeigen und dann sehe ich ja, wie mühevoll das ist. Wenn das, ich sag mal, das zu Bett gehen so derart mühevoll ist, dass man sagt, nee, das ist einfach nicht mehr, das kann, geht so nicht. Dann kann man einen Hilfebedarf werten. Genauso beim Aufstehen, wer 10-mal sich aufschaukelt und die Kraft da lässt und dann so kraftlos ist und am Rollator dann zwar stehen kann und geht, der braucht eine Hilfe beim Aufstehen. Das ist dann unsere Vorgabe, die wir haben und das kann man dann auch werten.
Also das Entscheidende ist, bei der Formulierung, dass sicher am Rollator gehen, wäre es jetzt unsicher, dass jemand daneben laufen muss. Falls man doch stürzt, dann haben wir eine andere Situation. Und das ist wahrscheinlich das, was in der bei den Begutachtungsterminen oft ein Problem ist, dass die älteren Herrschaften dann, sag mal, auf gut Schwäbisch ehrenkäsig sind, dass es dann an dem Moment funktioniert, wenn jemand Fremdes dabei ist. Aber die Familie sagt, ja, eigentlich geht der nicht so sicher. Wie geht ihr auf solche Situationen ein? Das macht ja sicherlich Sinn, das als Familie dann auch so anzusprechen.
Ja, unbedingt. Da sind wir wirklich auf die Mithilfe der Pflegeperson, das sind ja meistens die Angehörigen, angewiesen. Wenn jetzt eine Seniorin mir ein recht sicheres Gehen am Rollator zeigt und dann sagt die Tochter zum Beispiel, also Frau Kassen, ich wundere mich selber, dass das jetzt so funktioniert, dann sage ich, komm, dann erzähl mir, wie läuft es sonst? Wie sieht es sonst aus? Wie sieht der Alltag aus? Was überwiegt? Und dann beschreiben die das meistens ganz genau und das kann ich dann auch meistens nachvollziehen. Na? Also ich frage immer die Angehörigen, beschreibe es ganz genau.
Ja, die Richtlinien, nach denen ihr als Gutachter vorgeht, das ist ja kein Geheimwissen, sondern die stehen ja öffentlich im Internet. Die kann man relativ einfach googeln, wenn man Richtlinien medizinischer Dienst googelt. Würdest du im Pflegefall empfehlen, dass jemand aus der Familie sich das mal vorher durchliest, um dann zu wissen, was da auf einen zukommt? Oder hältst du das für nicht notwendig?
Also es gibt sicherlich Angehörige, die das interessiert und die das gerne lesen möchten. Aber ich sehe es nicht als eine Vorbereitung für eine Pflegebegutachtung an. Ich treffe immer wieder auf Angehörige, die wirklich so dermaßen gut vorbereitet sind, da liegen also wirklich die 5 Aktenordner der letzten Jahre mit allen Krankenberichten, die sich auch schon belesen haben in den Richtlinien. Ja, das gibt es, aber ich denke mal, viel wichtiger ist, wenn ich zu einer Begutachtung komme, dass die Angehörigen sich Gedanken machen, warum haben wir überhaupt den Termin gemacht, warum haben wir den Antrag gestellt, was liegt konkret vor? Denn die meisten Einschränkungen bedingen ja auf irgendeiner Diagnose. Wer schlecht gehen kann, zum Beispiel, hat vielleicht eine Arthrose in einem Knie oder in der Hüfte oder nach einer schweren Rückenoperation. Wichtig ist für uns, dass man das nachvollziehen kann, dass irgendwie eine Diagnose da zugrunde liegt. Oder viele sagen auch, ich habe taube Füße, taube Beine, sind dann meistens diabeteskrank, dann kann ich schon nachvollziehen, ach, das ist eine Nervschädigung durch zum Beispiel den Diabetes. Aber meistens ist die Situation so, wenn ich ins Haus komme und sage, so, wir fangen jetzt mal an, dann erzählen Sie doch mal, was hat denn jetzt zur Antragstellung geführt, was fehlt Ihnen, welche Beschwerden haben Sie? Dann höre ich zu 98%, ich kann gar nichts mehr. Und dann frage ich immer, was heißt denn das? Erzählen Sie es mir, beschreiben Sie es mir ganz genau. Ja, was soll ich Ihnen sagen? Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr gehen. Ja, das sind dann so die Sachen, die ich dann höre. Und dann sitzen viele Angehörige dann auch da, sagen nichts. Oder ja, sie hören doch, was Mutter sagt. Das sind so Sachen, da sind die Angehörigen schlecht vorbereitet, die Senioren damit überfordert. Und dann ist das so ein Frage- und Antwortspiel, was die Situation nicht leicht macht.
Ne? Die haben wahrscheinlich auch Angst, was Falsches zu sagen. Ne?
Genau, dann. Die haben dann Angst und uns. Wir haben ja leider den Ruf, Intus, wir kommen und wir machen ja die ganz schlimmen Sachen, lassen ein Taschentuch fallen und nein, das machen wir nicht. Es ist einfach so, durch unsere Erfahrung ist es einfach, wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich sehe es sofort, wer mir etwas vormacht. Ich sehe es sofort, weil gewisse Sachen, die nicht zusammenpassen, dann stimmt irgendwas nicht. Ne? Ich sag mal, wer die Hände bis an die Ohren bekommt und sich hinten am Kopf kratzen kann und sagt, ich kann mich aber nicht waschen, ich kann mir das Gesicht und den Oberkörper nicht waschen, ja, das ist dann, dann sage ich, komm, jetzt erzähl mir doch mal, wieso kannst du mit den Händen hinter die Ohren kommen und dir das Gesicht nicht waschen? Dann brauche ich eine ganz genaue Erklärung. Vielleicht fehlt die Kraft oder es gibt ja auch Lungenkranke, die dann einfach sagen, ich kriege einfach keine Luft, ich habe keine Kraft, mir fehlt die Luft. Dann kann ich es vielleicht wieder nachvollziehen, ne? Und dann lasse ich es mir wieder genau beschreiben. Und so ist es eben eine ganz gute Vorbereitung, welche Krankheit liegt vor, was für Probleme habe ich dann oder was ergibt sich daraus. Das ist für uns Gutachter eine gute Hilfe.
Eine Möglichkeit wäre eben, sich vorzubereiten, indem man die Richtlinien sich mal anschaut. Andererseits gibt es Stellen, jetzt was weiß ich, Rote Kreuz oder Ähnliches, die auch da vorher zu beraten, was dann euch auch die Arbeit einfacher macht, wenn die Familien vorbereitet sind. Gibt es solche Beratungen?
Es gibt Pflegeberatungen, klar, die sind auch unabhängig. Das sind hier bei uns, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so Pflegestützpunkte heißt. Ne, die sind unabhängig, okay. Das ist kostenlos. Da können Angehörige sich oder eben Betroffene sich anwenden und können beraten werden. Genau.
Das ist also auch als Vorbereitung auf ein Gutachten.
Definitiv. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, dass die vom Pflegestützpunkt sagen, wünschen Sie eine Begleitung bei der Begutachtung, dass die persönlich anwesend sind und eben dann auch genau informiert sind über die Einschränkungen, die derjenige hat und dann eben für mich als Gutachter eben kompetente Ansprechpartner sind, wo ein Senior oder die Angehörigen vielleicht überfordert werden. Ne? Das gibt es auch und das kann man auch gerne in Anspruch nehmen. Genauso meistens sind Pflegedienste auch gerne bereit, da Unterstützung anzubieten, wenn die vielleicht sowieso schon im Haus sind und da tätig sind. Oder man fragt einfach einen Pflegedienst, weil man den vielleicht sowieso in Kürze mal bitten möchte.
Potenziell dann ja, ne? Benötigt. Ne?
Genau, ja. Dass man sagt, Mensch, wir haben da den Begutachtungstermin, wir bräuchten da so ein bisschen Unterstützung. Kommt ihr dazu? Und dann machen die das auch.
Wird oft auch das Thema Diagnose und tatsächliche Hilfsbedürftigkeit verwechselt, also nach dem Motto, mein Vater, meine Mutter hat so und so, so viele Diagnosen, aber es entsteht halt noch keine Hilfsbedürftigkeit daraus und dann, dass dann das Unverständnis entsteht, warum bekomme ich dafür jetzt keinen Pflegegrad?
Genau, das erlebe ich sehr oft, dass viele mir einen Diagnoseattest vom Hausarzt vorlegen und da sind wirklich teilweise anderthalb DIN A4 Seiten Diagnosen drauf. Und die wirklich der Meinung sind, was vor 30 Jahren mal gewesen ist, dass heute immer noch dann ausschlaggebend ist. Oder nein, wir Gutachter erleben das oft. Und für uns sind also wirklich für dieses Pflegegutachten wirklich nur die sogenannten pflegerelevanten Gutachten relevant, sag ich mal. Das ist also nicht
das heißt, man muss wirklich einfach darauf achten, den Fokus darauf zu legen. Es kommt nicht auf die Ursache an, sondern auf die Folge.
Genau, richtig.
Was, ich sag mal, also, das ist wirklich die Einschränkung.
Das ist wirklich die Einschränkung. Ne? Bloß jede Einschränkung hat immer irgendwo eine Ursache. Ne? Ich sage ja die Arthrose im Knie oder die schwere Rückenoperation oder die Diabeteserkrankung.
Ja. Ja. Merkst du in deiner Praxis, wenn du jetzt ja über 10 Jahre als Gutachterin tätig bist, hast du ja die Umstellung von Pflegestufen auf Pflegegrade mit begleitet. Ja. Da in der Praxis ein Unterschied, dass es zu höheren Einstufungen dadurch kommt oder dass es andere Veränderungen gibt?
Also die Veränderungen waren durchaus spürbar, natürlich, weil jetzt ja auch ganz anders geschaut wird. Um das ganz einfach zu erklären, bis Ende 2016 haben wir geschaut, was kann der Versicherte nicht. Und wir haben die Zeit mit angegeben, mit gemessen, wenn ich das mal so sagen darf. Und jetzt schauen wir nach den Fähigkeiten. Wir schauen, was kann derjenige. Das ist erstmal völlig umgedreht und die Zeit ist nicht mehr relevant. Erlebe ich auch oft in den Begutachtungen. Ja, wir brauchen aber so lange zum Duschen. Ja, das kann ich dann nachvollziehen, aber es wird nicht mehr die Zeit gewertet. Was jetzt da hinzukommt. Wir werden natürlich auch gerade so psychische Erkrankungen, depressive Verstimmung, Depressionen werden jetzt auch mit bewertet. Ne, sind natürlich auch ganz streng gefasst, gerade was die Depression angeht, antriebslos. Viele sagen, ich bin so antriebslos. Ja, antriebslos, da ist das Wort los schon am Ende. Ein Antriebsloser sitzt wirklich nur da, der macht gar nichts. Wer aber sich den Fernseher anstellt und die Zeitung liest oder mit dem Hund nochmal rausgeht, dem fehlt etwas an Antrieb, aber der ist nicht antriebslos. Ne? Und das sind immer wieder Wahrnehmungen, die die Versicherten, die ich zu begutachten habe oder die Angehörigen. Und das ist immer, ja, schwierig. Ne? Und was, und aber das sind eben Sachen, die in den neuen Begutachtungsrichtlinien mit erfasst werden. Auch der, wenn jetzt eine Seniorin zum Beispiel, sie kann nicht allein zum Arzt gehen. Der Weg zum Arzt wird jetzt mitbewertet. Sonst hört die Pflege vor der Haustür auf. Das, um mal ganz salopp zu sagen, ne? Muss aber jemand zur Therapie oder zum Arzt, dreimal die Woche zur Physiotherapie, aber das muss mindestens 6 Monate sein. Ein Pflegegrad gibt es nur, wenn die Einschränkung mindestens 6 Monate besteht. Wer jetzt aber nach einem Schenkelhalsbruch dreimal die Woche zur Physiotherapie muss und das ist nach 5 Monaten zu Ende, kann ich es nicht werten. Ich muss immer vorausschauen, kann der vielleicht in 6, 7 Monaten immer noch Gymnastik brauchen, dann kann ich das werten. Das war vor 2017 nicht. Zum Beispiel, diese Sachen sind da hinzugekommen.
Ja. Ja, also das ist auch mein Eindruck aus der Beratungspraxis oder dann, wie wir die Leistungsfälle mitbekommen. Einerseits ist mir aufgefallen, dass durch die Umstellung auch im Bereich der Kinder es sehr viel schneller zu einer Leistung kommt. Also wir haben inzwischen in unserem Kundenkreis schon 6 Kinder, die einen Pflegegrad haben, wo wir vorher kein einziges mit Pflegestufe hatten. Ich erschließe es mir als Laie so, wenn ich eben mit der Stoppuhr eine Werte und das An- und Ausziehen und so weiter, sage ich natürlich, das muss ich bei jedem Baby machen. Aber wenn plötzlich eben die Anzahl der Medikamente, der Anzahl der Apparate, die eingesetzt werden, die Anzahl, wie oft muss ich zum Arzt, ins Krankenhaus und so weiter, mitgezählt wird, dann bekomme ich halt viel mehr Punkte und damit auch schneller eine höhere Einstufung. Und das hat für uns auch bestätigt, dass es richtig ist, auch bei den Neugeborenen schon das Thema Pflege mit in die Grundberatung mit reinzunehmen. Weil wenn dann ein Pflegefall dort eintritt, dann natürlich oft für Jahrzehnte.
Genau.
Du hast ja mit Kindern selber, glaube ich, begutachtest du nicht, dann ist ein anderer Gutachter dann.
Genau, also da, ich bin keine Kindergutachterin, also bis, so wie meine Kenntnisstand ist, Kinder werden speziell von Kindergutachtern besucht und wir dürfen ab, glaube ich, 15. Lebensjahr, da habe ich dann auch schon mal Jugendliche begutachtet, aber alles, was eben jünger ist, habe ich bis jetzt noch nicht
beachtet. Das habe ich gesehen, als wenn ich mir die Richtlinien angeschaut habe vom medizinischen Dienst. Also ich habe sie gelesen, aber nur die Hälfte, weil man denkt, also um Gottes Willen, das Ding hat 330 Seiten, das PDF. Aber es ist gar nicht so schlimm. Es sind eigentlich nur 150, weil die eine Hälfte ist für Erwachsene, die andere Hälfte für Kinder. Also es ist einfach eine andere Begutachtung. Aber die Grundstruktur ist ja vergleichbar.
Die ist ja die gleiche, genau.
Und ich habe auch andererseits, also ich war... weshalb ich da wahrscheinlich so nicht so die Hemmungen habe, das anzusprechen. Ich war im Pflegeheim Zivi. Deshalb hatte ich mit Pflegebedürftigen früh zu tun, habe aber auch festgestellt, dass dann 90% auf der Station Sozialhilfefälle waren und gemerkt, okay, das ist ein existenzielles Thema. Da geht es um viel Geld im Monat. Das kann man nicht einfach ausblenden. Die Anwälte würden jetzt auch die Maklerhaftung hier mit reinbringen, das lassen wir mal weg. Aber es ist wirklich wichtig. Und dann kam auch ein Fall in der Familie und deshalb war dann auch der Anlass, mir mal die Richtlinien durchzulesen. Mir persönlich hat es geholfen, weil es dann so ablief, dass der erste Gutachter, der kam, der hatte eine sehr dynamische Gesprächsführung. Also hat es zwar sehr sympathisch gemacht, aber meines Empfindens nach recht unstrukturiert. Das heißt, ich wusste, welche Punkte angesprochen werden müssen und sie wurden halt nicht alle angesprochen, weil er so im lockeren Gespräch das einfließen hat lassen. Und als das Gutachten kam, waren die aber trotzdem bewertet. Ich weiß nicht, ob es ihm dann daheim aufgefallen ist, dass er die vergessen hat, dann irgendwas angenommen hat, was sein Eindruck war, will ich nicht bewerten. Aber auf jeden Fall will ich den Tipp geben, wenn man mit dem Gutachten nicht zufrieden ist, und da kannst du vielleicht dann auch aus der Praxis was sagen, da Widerspruch einzulegen. Weil dadurch, dass ich es gelesen hatte, ist mir aufgefallen, die Module wurden anders bewertet, habe dann Widerspruch eingelegt. Dann kam ein anderer Gutachter, der da sehr strukturiert dann durchgegangen ist, jeden Punkt ganz nüchtern und dann auch zu einer höheren Einstufung kam und dann war das Ziel erreicht. Das heißt, im ersten Moment war das so der Reflex, aha, typisch, so dieses Image, was du vorhin erwähnt hast, aber ich glaube, das ist einerseits natürlich, sind alles Menschen, personenabhängig und das war nicht böse Absicht, sondern das ist ihm vielleicht einfach durchgegangen. Und dann auch wirklich da keine Angst zu haben, den Mandanten ruhig den Tipp zu geben, wenn ihr da das Gefühl habt, da ist was nicht richtig gelaufen, ruhig Widerspruch einlegen, oder?
Genau, das ist das, sage ich auch den Betroffenen, wenn die mich dann ansprechen, was ist denn, wenn wir mit dem Ergebnis nicht einverstanden sind? Ich sage, das ist ihr gutes Recht, einen Widerspruch einzulegen. Ne? Und das heißt also erstmal zu schreiben, ich lege Widerspruch ein, aber dieser Widerspruch muss natürlich genau begründet sein. Die Begründung kann man gerne im Nachhinein dann versenden. Man kann sich da auch Hilfe holen, eben auch wieder von den Pflegestützpunkten. Viele gehen auch zum Sozialverband und lassen sich dort dann unterstützen. Aber wichtig ist, dass man ganz genau begründet, womit bin ich nicht einverstanden? Zum Beispiel Modul 1 beim Gehen. Ich bin der Sohn, ich bin der Meinung, meine Mutter kann keine Treppe mehr steigen. Auch mit Begleitung nicht. Wenn es vielleicht so gewertet wurde, mit Begleitung ist das Treppensteigen möglich. Oder sie kann doch nicht den Tag sich so strukturieren. Sie braucht da doch mehr Hilfe und so. Dass man das ganz genau aufschreibt und dann das zur Kasse schickt. Ja, also das ist das. Jeder hat das Recht, einen Widerspruch einzulegen.
Genau, so habe ich es auch gemacht. Ich habe aus dem PDF einfach die entsprechenden Modulabschnitte rauskopiert, in den Schriftsatz kopiert, meine Meinung dazu geschrieben und das eingereicht. Und das hat wunderbar funktioniert. Deshalb die Frage auch aus deiner Sicht, ich beschreibe es deshalb so, weil ich denke, dass das ein guter Tipp ist für Kollegen, wenn Kunden sich melden, dass in der Familie ein Pflegefall eingetreten ist, ist es ja eine Riesenchance auch für uns Makler, uns da also einen Mehrwert zu liefern und uns als Unterstützung zu positionieren und damit ja die Kundenbindung auch zu erhöhen. Auch wenn es vielleicht nur um die Eltern der Kunden geht, die jetzt vielleicht selber gar keine Mandanten sind, gar keine Pflegezusatzversicherung haben, da Hilfestellung leisten zu können. Bei den Steuerberatern und Rechtsanwälten, um da vollständig zu sein, gibt es da ja gewisse gesetzliche Hürden, bis wohin man beraten darf und was man dann nicht mehr darf, dass man da eben nicht konkret im Einzelfall steuerlich oder rechtlich beraten darf. Wie ist das denn hier bei der Pflege? Gibt es da irgendwelche Hürden oder darf ich das als Makler?
Also als Makler dürfen wir keine Pflegeberatung machen. Das ist also auch geschützt. Also da müsste man wirklich, wie ich vorhin schon sagte, in den Pflegestützpunkt gehen oder zu Pflegeberatern. Es gibt mittlerweile immer wieder Kollegen, die sich selbstständig machen als Pflegeberater. Die haben eine zusätzliche Ausbildung, dürfen sich Pflegeberater nennen und können dann beraten. Das sind manchmal auch Kollegen, die einen Pflegedienst haben. Also ne, und ein Pflegedienst darf ja auch beraten. Ich als Maklerin und Pflegegutachterin kann Tipps geben, aber ich kann nicht beraten.
Ja, ich gehe nicht auf den Einzelfall ein, sage, in deinem Fall musst du das so und so machen, sondern ich kann nur sagen, es gibt Fälle, da hilft das und das oder
genau. Mal so einen Tipp
ich persönlich
geben,
würde so vorgehen.
Mal da oder versuch das mal da oder ich habe die Erfahrung gemacht so und so. Ich bin ja auch Pflegeperson, ich pflege meine Mutter und ich weiß, wie das ist und deshalb ist man für jeden Tipp dankbar und man kann eben, zum Beispiel sage ich auch in den Begutachtungen, wissen Sie was, ich bin ganz bei Ihnen. Ich erlebe das mit meiner Mutter so und so und mir hat das und das geholfen. Dann habe ich ja nicht beraten, sondern ich habe einen Tipp gegeben. Und so mache ich das auch, wenn ich als Makler unterwegs bin und wir kommen auf das Thema Pflege, dann gebe ich einen Tipp, aber ich berate nicht, das darf ich nicht.
Das heißt, wie würdest du den entscheidenden Tipp oder zwei, drei Tipps zusammenfassen, die ein Makler dann den Mandanten geben könnte, wenn ein Pflegefall in der Familie auftritt? Wie sollten sie sich verhalten?
Also man sollte sich erstmal ganz genau bewusst machen, was hat sich so verändert, dass reicht das, ob man einen Pflegegrad beantragen sollte und sich dann eben notfalls informieren, sei es über das Internet oder eben Pflegedienst oder Pflegestützpunkt und dass man sich ganz genau bewusst macht, welche Probleme liegen denn an. Ne? Und kann meine Mutter sich noch waschen? Ist das in einem verhältnismäßigen Zeitraum? Kann sie sich anziehen? Kann sie Knöpfe auf und zu machen? Kommt sie überhaupt allein auf die Toilette? Ja, oder es gibt ja auch viele häusliche Gegebenheiten. Die sind so klein, die Häuser, da sind nur oben die Toiletten und nicht unten. Und Mutter kann die Toilette nicht mehr hochkommen. Also man sollte sich, bevor man einen Pflegegrad beantragt, genau anschauen, welche Probleme bestehen, welche Problematiken liegen vor. Und ich sage immer, Sie können jederzeit einen Antrag stellen. Das macht überhaupt nichts. Lieber einmal zu viel, das einmal zu wenig. Und wenn es denn zum Pflegegrad nicht reicht, dann hat man zumindest die ganze Situation einmal erlebt und weiß, was für Fragen kommen. Und beim nächsten Mal wissen die ganz genau, aha, darauf kommt es an und so, dann weiß man schon Bescheid. Also nie die Scheu haben, einen Antrag zu stellen, aber natürlich nicht bloß, weil jetzt, ich sag mal, der Großputz nicht gemacht werden kann, die Gardinen nicht gemacht werden kann, die Senioren, um die es geht, gehen aber noch, fahren Auto und gehen mit dem Rollator, ich sag mal, in der Stadt spazieren und können lediglich nicht in die Dusche rein, weil die, weil der Einstieg zu hoch ist. Das ist natürlich, da liegt dann keine solche Einschränkung vor, keine Pflegebedürftigkeit vor. Also da muss man so ein bisschen gucken, die Einschränkung. Aber sonst sage ich grundsätzlich, stellen Sie einen Antrag, das kann Sie merken, wie der ganze Ablauf ist und lieber einmal zu viel.
Das aber Antrag zu stellen, aber auf die Langfristigkeit achten und nicht nur auf die kurzfristig auftretenden Einschränkungen und vor allen Dingen auf die Folgen und nicht nur auf die Diagnosen. Und dann auch entweder sich beraten lassen oder mein Tipp wäre ja einfach mal die Richtlinie lesen.
Ja.
Ich weiß, dass es die wenigsten machen. Vielleicht kann man die bei ChatGPT reinkopieren und sagen, machen wir eine Zusammenfassung. Aber das Problem ist gar nicht so wild. Es sind gut investierte zwei Stunden.
Genau, also das Problem sehe ich einfach, die Richtlinien zu lesen. Viele sind dazu gar nicht in der Lage, viele Angehörige haben da gar nicht die Zeit für.
Nicht die Familien. Ich glaube, dass das eine Überforderung ist, aber die Makler.
Ja.
Weil das extreme Selbstbewusstsein gibt in der Beratung, was das Thema Pflege angeht, weil du dann halt nicht nur auf Versicherungsinformationen und Roadshows angewiesen bist, wie Pflege funktioniert, sondern weil du es halt wirklich verstanden hast. Und dann mit deinen Berichten zusammen aus der Praxis ich mir vorstellen könnte, dass das Brett vom Kopf dann dünner wird. Und das finde ich jetzt den spannenden Übergang auch zu deiner Tätigkeit als Versicherungsmaklerin, wie du das Thema dann in der Praxis angehst mit dem Hintergrundbewusstsein, dass die Mandanten eben auch bei dem Thema zuhören und nicht sagen, ich bin ja noch jung, damit beschäftige ich mich, wenn ich alt bin, was ja wohl bei vielen Kollegen so stattfindet. Was machst du anders oder du weißt nicht, was du anders machst, aber wie gehst du vor?
Ja, genau, ich weiß nicht, was ich anders mache. Also ich versuche, die jungen Menschen zu bekommen in dem Moment, wo ich sage, du kannst morgen mit deinem Auto verunglücken, du kannst morgen ein Pflegefall sein. Guck dir den Samuel Koch an. Ne, der damals in der Wetten, dass der so schwer verunglückt ist, den nehme ich gerne als Paradebeispiel oder eben andere Menschen, die durch Sportunfall oder was auch immer, plötzlich am nächsten Tag kann jeder von uns ein Pflegefall sein. Meistens wird dann noch so ein bisschen ins Leere geguckt und dann von der Mutter, lass die mal reden. Eine Pflege ist so weit weg und befassen sich nicht damit und das kostet Geld, kommt dann immer. Ich sag, erzähl mir mal, hast du Amazon Prime, hast du Netflix? Und die ganzen Streamingdienste, haben sie alle ein teures Handy, im schlimmsten Fall eine Handyversicherung. Und dann sage ich, wie viel Euro gehen dir dabei im Monat, bezahlst du dafür? Ja, so 25 bis 30 Euro gehen aber schon weg. Ich sage, bingo. Ich sage, wenn du dich gut absichern willst, zum Beispiel für eine Pflege, ja, dass du da gut davor bist und damit du nicht in finanzielle Not kommst, ich sage, da gibst du 3 Cappuccino aus und dann hast du eine gute Versicherung. Und 3 Cappuccino sind noch nicht mal 10 Euro. Na, und das ist, dann gehen die Ohren schon mal auf. Und dann versuche ich einfach, die auf der Ebene abzuholen, durch meine Erfahrung, die ich eben habe, als Pflegeperson, als Krankenschwester, als Gutachterin, was ich erlebe. Na, also, und ich erlebe da wirklich schwere Schicksale. Und ich erzähle auch also gern von
du
einem.
Setzt das ein.
Ich setze das ein, ja.
Weil mein Schlüssel war auch die Frage, wissen Sie denn, wie es im Pflegefall abläuft? Und dann ist in der Regel nein. Und dann sage ich, würden Sie es gerne wissen? Soll ich es Ihnen mal beschreiben? Ja. So, und dann bist du im Gespräch. Und dann skizziere ich das eben auch aus der persönlichen Erfahrung heraus als Zivi und als Familienmitglied. Und dann ist ja, dann hören Sie zu. Genau. Und das machst du aber auch. Das heißt, du setzt auch die Erfahrung, du hast natürlich noch viel, viel mehr Erfahrung und als Gutachterin. Aber das ein, um das mit in die Beratung einfließen zu lassen.
Ja, also ich versuche die abzuholen, um auch gern mit Beispielen, ne, die gerade aus meiner Gutachtertätigkeit sind und dann, um einfach die zu erreichen. Das gelingt nicht immer. Pflege für junge Leute zu verkaufen ist schwer, weil das eben, es ist so weit weg. Ne? Also ein bisschen jung und nee, also es ist wirklich schwierig. So langsam so, ich sag mal, die Babyboomer und so, die ab 50 Jahren fängt es langsam an, dass die da ein Gespür für bekommen. Meistens sind dann die Großeltern schon mal gepflegt worden oder man hat es mitbekommen, wie die eigenen Eltern die Großeltern pflegen. Und so mein Alter jetzt, die Babyboomer, wir fangen an, unsere Eltern zu pflegen und haben ein ganz anderes, nehmen das ganz anders auf und ein ganz anderes, ja. Und das ist eben, da ist es natürlich dann wieder leichter, ne? Aber die jungen Leute, wo die Prämien noch günstig sind für eine Absicherung, da ist es wirklich schwierig. Da ist wirklich alles andere für Status wichtiger.
Aber ich finde, also ich habe es jetzt nicht gemessen, aber aus dem Gefühl her würde ich sagen, wir liegen auf jeden Fall über 60% Quote auch bei jungen Menschen, die dann eine Pflegezusatzversicherung einrichten. Also ich kann da nur ermutigen, dass das wirklich möglich ist, mit der richtigen Strategie. Und ich hoffe, wir konnten da ein bisschen Einblick heute liefern oder auch anregen, sich wirklich mal damit zu beschäftigen. Die Informationen sind so einfach zugänglich und dann ist es wie in anderen Sparten auch oder in anderen Lebensbereichen. In dem Moment, wo ich aber mehr Fachwissen dahinter habe, dann kann ich damit auch wirklich einfach anders in der Beratung. Ich sage immer meinen Mitarbeitern, du musst das Fachwissen von einem DIN A4 haben, auch wenn du in der einen DIN A4-Blatt, auch wenn du in der Praxis dann nur die Briefmarke kommunizieren musst, im Vergleich, im Umfang des Wissens. Aber du brauchst einfach das DIN A4-Blatt im Hintergrund, um die Selbstsicherheit zu haben. Und ich glaube, die fehlt oft in der Pflege. Ich hoffe, wir konnten heute ein bisschen was dazu beitragen, das zu ändern, weil es halt sozial echt ein wichtiges Thema ist, meines Erachtens, und da oft aus den falschen Motiven zu kurz kommt. Ich danke dir ganz herzlich, Silke, für deine Zeit heute und für das Gespräch. Und wenn jetzt der ein oder andere Kollege oder Kollegin sagt, Mensch, mit der Silke würde ich mich gerne nochmal genauer austauschen, das klingt ja spannend, wie kann man denn mit dir Kontakt aufnehmen? Bist du dafür überhaupt bereit?
Also ich bin gerne dafür bereit, natürlich, absolut. Ne? Also wie gesagt, ich bin ja Maklerin bei den Küstenberatern und wir haben ja unsere Homepage und da sind auch unsere Kontaktdaten dann aufgeschrieben und jeder, wer da Fragen hat oder können sich gerne an mich wenden. Also ich gebe gerne Tipps weiter oder gebe Anregungen, also da bin ich ganz offen dafür.
Super, ganz lieben Dank dafür. Also www.kuestenberater.de, ne, küstenberater.de, wir packen das in die Shownotes. Und dann nochmal ganz herzliches Dankeschön dir und dir, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Wenn es dir gefallen hat heute, dann gebt uns gerne eine Bewertung auf Spotify, einfach auf die 5 Sternchen klicken oder bei Apple Podcast eine Rezension schreiben. Wir freuen uns über jede Rückmeldung und auf dein Karma-Konto zählt das ein. Ich habe das schon oft gesagt und manche nutzen das auch, da sind wir sehr dankbar für. Ich werde auch in der nächsten Folge mal wieder vorlesen, das hatte ich versprochen, wer uns eine Bewertung schreibt. Und dann sage ich für heute Tschüss und bis zur nächsten Folge.
Ja, tschüss.